Ich eröffne dann den öffentlichen Teil der 36. Sitzung und erteile Herrn Obst das Wort.
Vielen Dank. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Tagesordnungspunkt 2 der 36. Fachausschusssitzung ist das Thema Exposure Draft des IASB vor dem Hintergrund der Disclosure Initiative und den vorgeschlagenen Anpassungen zu IAS 7. Dem Fachausschuss liegt ein überarbeiteter Stellungnahmeentwurf auf Basis der letzten Diskussion in der 35. Fachausschusssitzung vor. Der überarbeitete Entwurf wurde meinerseits nicht mit Markup versehen, weil ja die Änderungen sich doch etwas substanzieller ausgewirkt haben, weil sehr viel aus der Covernote sozusagen hinten in den Anhang verlagert wurde. Und der andere zweite Punkt, der vom Fachausschuss auch angemerkt wurde, war letztendlich auch die Tonlage der Stellungnahme etwas zu entschärfen. Ansonsten wurden auch meinerseits die Punkte, die ich vernommen habe in der letzten Fachausschusssitzung, mit eingefügt in den Entwurf. Das wäre sozusagen das Erste, die Fragestellung an den Fachausschuss, ob er sozusagen noch weiteren Überarbeitungsbedarf sieht. Das zweite Thema, was eigentlich auch dazu notwendig wäre zu diskutieren, ist die Frage, inwiefern man sozusagen auf den Stellungnahmeentwurf von EFRAG antwortet. Hier liegt noch kein Entwurf vor, weil meine Frage an Sie gerichtet in die Richtung gehen sollte, ob man jetzt einfach in der Coverletter sozusagen sagt, man schließt sich dem Sichtweise 2 an, die sozusagen von EFRAG vorgeschlagen wird, oder ob Sie Ihrerseits sozusagen in dem Entwurf noch einige Dinge entdeckt haben, die man sozusagen nochmal separat adressieren sollte. Ich persönlich habe hier keine weiteren Dinge in der Stellungnahme von EFRAG gelesen, die man nicht bereits diskutiert hätte und auch nicht in der eigenen Stellungnahme adressiert. Vor dem Hintergrund wäre dann letztendlich auch der zweite Punkt, wie gesagt, wie man sozusagen an EFRAG Stellung nimmt, einfach ein Coverletter aufsetzen mit der Sichtweise 2 zu befürworten oder ob es da nochmal extra weiteren Ergänzungsbedarf geben sollte. Vor dem Hintergrund würde ich jetzt einfach mit dem ersten Punkt anfangen, ob Ihrerseits sozusagen die Anpassungen, wie sie vorgenommen worden sind, zusagen oder ob Sie noch weiteren Änderungsbedarf sehen.
Herr Hub, sehen Sie es mir nach, aber ich habe ich bin jetzt bei unserem Letter. Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, aber vielleicht bin nur ich es, wenn es die anderen anders sehen, dann ziehe ich sofort wieder zurück. Aber so ein bisschen den Eindruck, wir bringen es ein bisschen durcheinander, dieses Thema. Wir lehnen dieses Piecemeal, also dieses ganze bitte geht doch mal komplett rum, das ist ja eigentlich unser Ziel. Und umgekehrt dann mit dem Thema, wir kritisieren, was er gemacht hat, ist ja nicht das, was die User eigentlich wollen. Weil das, wenn sie umgesetzt hätten, was die User wollen, hätten wir ja auch gesagt, bitte macht das nicht. Also wäre jetzt so mein Eindruck. Also mein, das ist, war bisher mein Eindruck. Das wäre ja auch Piecemeal gewesen. Das wäre ja auch Overlapping und Cross-Cutting und so weiter. Das bringen wir, glaube ich, so ein bisschen durcheinander, auch nachher, ganz am Anfang auch nachher im Text. Ich habe mir überlegt, wie man es vielleicht in eine bessere Ordnung bringen kann, dass man sagt, vielleicht fängt man erstmal an mit dem und sagt, ihr habt ja gar nicht umgesetzt, was die User wollen, so in dem Sinne, ihr seid auf halbem Weg stehen geblieben. Und dann kommt aber der Punkt, aber wir sind insgesamt, selbst wenn ihr es gemacht hättet, der Meinung, das ist Piecemeal. Also vielleicht ist das eine bessere Vorgehensweise, weil ich habe sonst den Eindruck, es geht auch nachher im Text bei den Fragen so ein bisschen durcheinander.
Ist ein guter Punkt. Und zwar hatte ich jetzt mit dem IASB-Staff auch zu diesem Thema diskutiert und hatte auch mal gefragt beim IASB-Staff, was denn schon für Rückmeldungen eingegangen sind. Und da hatte man gesagt, also man hat mit einigen Usern gesprochen und die sind relativ positiv eingestellt zu den Vorschlägen, aber sagen, das geht ihnen nicht weit genug. Also sie würden auch noch gerne noch mehr sehen wollen an Disclosures in diese Richtung. Und also ich glaube, dass das Thema ganzheitlicher Ansatz und nicht die Interessen von Usern adressiert eigentlich Hand in Hand geht. Dass es nicht unbedingt notwendigerweise zwei separate Dinge sein müssten, sondern eigentlich meines Erachtens, ja, so habe ich es immer verstanden, genau die Sichtweise des Fachausschusses ist, dass man sagt, also wenn ihr wirklich Liquidity Disclosures verbessern wollt, dann macht das nicht nur stückchenweise, sondern eher in einem ganzheitlichen Ansatz.
Ich eben halt nicht, ob wenn sie die User fragen würden, wollte er jetzt noch, ich sage jetzt mal, Gott weiß, wie lange warten, bis der ganz einheitliche Ansatz durch ist, wann auch immer er kommt, oder hättet ihr lieber diese Net-Debt-Reconciliation, alles das, was dann, gehe ich mal davon aus, so was ich bisher gehört habe, dann würden sie lieber Letzteres sagen, dann würden sie nicht sagen, wartet mal bis zum Ende. ich habe eher den Eindruck, dass die ein Problem damit haben, ihr seid auf halbem Weg stehen, wir hätten gern mehr. Aber nicht, dass sie sagen, wartet mal, bis ihr komplett euch eine Überlegung gemacht habt zu Liquidity und so weiter. Das ist eher mein Eindruck. Ich sage es halt nur für unseren, also wenn es so wäre, wie Sie es sagen, dann müssten wir es nochmal komplett umschreiben. Dann müssten wir eigentlich sagen, auch die User wollen eigentlich mehr. Die wollen auch nicht nur eine Debt Reconciliation mit allem Pipapo, sondern die wollen eigentlich auch hier diesen ganzheitlichen Einsatz haben. Wie gesagt, ist nicht mein Eindruck, aber also ich habe den, wie gesagt, um das ein bisschen klarer zu machen, weil wir springen nachher auch im Text bei den Fragen dann auch manchmal so hin und her und sagen, ja, das ist dann Cross-Cutting und hier habt ihr Overlapping und das sind aber alles Dinge, wo man am Ende sagen, dass man das vielleicht ein bisschen besser trennt in diese beiden Kategorien. Also, das ist zumindest mein Eindruck. Es war für mich schwer, am Ende rauszufinden, was ist eigentlich unser View. Ist er tatsächlich, wartet ganz zum Ende oder hört auf die User und macht Lab Debt Reconciliation? Das war so ein bisschen schwierig rauszuhören.
Also ich habe das so vernommen, dass vom Fachausschuss eigentlich auch das größte Bedenken darin bestehen, dass man sozusagen jetzt beim ISB, wenn man sagt, man hat so eine Disclosure Initiative, dass man sozusagen sukzessive eigentlich das Ganze nur häppchenweise abarbeitet und eigentlich dann eben das Problem kommt, dass man eigentlich damit so nicht so richtig den großen Wurf erzielt und dann eigentlich man doch präferieren würde, wenn man das Ganze irgendwo doch mal generischer angeht, wenn man sowieso von ISB-Seiten sagt, also so ein Review aller Standards soll sowieso nach hinten angesetzt werden. Aber ist natürlich klar, wenn Sie jetzt sagen, User sind natürlich immer mit dem zufrieden, wenn sie mehr bekommen. Also ich meine, wenn es sinnvolle Angaben sind, die User sagen, könnte interessant werden.
Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, Herr Obst. Ich glaube auch, dass das am Ende das war, was der Fachausschuss gesagt hat. Mhm. Es kommt nur nicht so richtig aus dem Brief hervor.
Ja, das muss man, glaube ich, wirklich deutlich höher hängen. Auch, dass hier ein umfassendes Liquidity Disclosure eigentlich das ist, was für User nützlich wäre. Weil Net Debt auch für Banken macht das keinen Sinn wiederum. Ja, also das heißt, da ist es irgendwo eigentlich sogar noch besser, wie es der ISB vorgeschlagen hat. Trotzdem trage ich das mit, wenn wir das jetzt hier abschießen. Aber also ich würde diesen ganzheitlichen Disclosure-Ansatz zu Liquidity eigentlich höher hängen in der Priorisierung hier von dem, was wir sagen in der Stellungnahme.
Ich finde es auf der einen Seite schwer, dass wir sagen, dass wir genau wissen, was die User wollen, um die User so stark in Stellung zu bringen und das dann zu beurteilen. Also im Prinzip für uns als Argumentation zu nehmen, warum etwas gut oder warum etwas schlecht ist. Deshalb würde ich dazu tendieren, weniger mit der Sichtweise der User zu argumentieren, weil ich habe kein Outreach dazu gemacht und ich kann es eigentlich auch nicht wirklich belegen, es sei denn, ich greife auf Literatur zurück oder irgendwas, was das IASB wieder festgestellt hat seitens der User und referenziere dann darauf, dass ich sage, okay, da habt ihr das festgestellt, dass die User das wollten und das haben wir aber damit nicht erreicht. Aber generell was pauschal, User da reinzusetzen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ein anderes Argument, was man meines Erachtens noch ein bisschen stärker, wenn dann betonen könnte, ist die Frage, naja, Net Debt, ist das denn ist ein standardisiertes Net Debt in jedem Fall das, was aussagekräftig ist, oder ist es nicht viel mehr in den meisten Fällen von Interesse, was das Unternehmen tatsächlich als Net Debt steuert? Da sind wir also wieder bei diesem Punkt, ich habe auf der einen Seite, ich finde das sehr charmant, bei IAS1, ich muss irgendwo überlegen, was ist denn mein Kapital, wie steuert das Unternehmen sein Kapital, ja, was sieht es als Kernkapital und so weiter, und auf der anderen Seite habe ich dann eben auch diesen Aspekt, wo ich etwas darüber berichten muss und auch immer eine Reconciliation meinetwegen machen muss, was ist mein Net Debt, und das bringt vielleicht dann, und wenn man jetzt vorsichtig sein, den Analysten dann wiederum mehr, wenn es wirklich den Management View auf die Dinge sieht und sieht, wie das Unternehmen gesteuert wird. Weil vielfach Analysten sehr, sehr stark eben auch darauf schauen, was ist denn tatsächlich für das Management entscheidungsrelevant und nicht, was ist eine neutrale IFRS-Kennzahl, die in irgendeiner Form ermittelt wird.
Ja, also ich bin nicht ganz so sicher, ob das hier wirklich der Fall ist. Also ich sage mal, bei Liquidität und so weiter, wie gesteuert wird. Ich finde eigentlich den Ansatz hier ganz charmant mit dem Thema, macht man das, was er im Cashflow-Statement oder Financing macht und sagt da, das finde ich eigentlich ganz gut. ist mir dann auch egal, wie es im Unternehmen in dem Sinne gesteuert wird. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, aber ich sage mal, vor dem Hintergrund hier finde ich den Ansatz eigentlich nicht schlecht, dass man dann nur bei den Liabilities gelandet ist, ist eben halt das andere Thema. Das Thema mit den Usern, klar, kann man reinschreiben, also nach unserer Information, ne, dass das eben halt, ich meine, das war so, aber von den Usern eben halt dieser Ansatz kam, auch insbesondere aus einem Land, dass wir da nicht den Eindruck erwecken, wir sind der Meinung, das ist jetzt gut, indem man einfach nur sagt, gut, das war ein Request der User. Das kann man machen.
Also ich glaube, dieses Argument, dass man sozusagen nicht die Forderung von den Usern bedient, ist alles eigentlich genau der Punkt, dass man sagt, also die ursprüngliche Forderung war NetDebt. Und das würde eben auch Cash and Cash Equivalents mit einbeziehen, und zwar nicht das, was man vielleicht in der Kapitalflussrechnung sieht, sondern vielleicht auch nochmal überlegen, ob da alles mit von Cash and Cash Equivalents reinläuft oder nur die Position, die man wirklich aus den Finanzierungssichtweise managt. Aber diese Cash and Cash Equivalent würden ja genau nach der Definition nicht mit erfasst werden, weil eine Kapitalflussrechnung ist ja eigentlich die Überleitungsrechnung von Jahresanfang zu Jahresende von Cash-Beständen. Also in dem Sinne, das ist ja das, meines Erachtens, das Argument, was man sagt. Also da steht am Ende nicht eine Net Debt Reconciliation, sondern da steht eine Reconciliation von Financing Activities. Und dass die Information natürlich sehr sinnvoll ist, glaube ich auch, weil es, glaube ich, nicht die Cashflows sehr wichtig sind, sondern meines Erachtens das Wichtigste an dieser Reconciliation sind eigentlich die nicht-Cash-basierten Veränderungen. Also wenn ich irgendwo etwas umklassifiziere von Operating and Financing und dergleichen. Aber nochmal zurückzukommen, also ich habe jetzt das jetzt mal so aufgenommen, dass man das Liquidity Disclosure ganzheitlichen Ansatz eventuell etwas höher setzen sollte. Ich dachte, durch die Cover Note gleich der erste Absatz war eigentlich meines Erachtens Betonung genug, dass man eigentlich das gleich als erstes anmerkt, dass man eben mit diesen Quick Wins eigentlich nicht so ganz zufrieden ist. Aber das kann man in der Tat dann nochmal bearbeiten.
Kannst du halt auch anders lesen, ja? Dieses Targeting for Quick Wins with the risk of stopping halfway. Da habe ich dann gedacht, stopping halfway ist jetzt, ich mache immer kein Net Debt, sondern ich mache nur eine Debt. Dass das unser Punkt ist. Ich würde auch vielleicht nur noch den Punkt, ich wollte es nicht neu bringen, ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen, Sie haben es schon ein bisschen gerundet, ich würde zumindest mal dem Board zugestehen, appreciate the Board's efforts oder so, zu reagieren. Weil vielleicht kommt mal eine Zeit, wo wir auch gerne mal einen Quick Win haben wollen, ohne dass der Board sagt, da muss ich mir erstmal die Equity-Bilanzierung ganz genau angucken. Ich meine, wie oft kritisieren wir den Board und sagen, da wird alles auf die lange Bank geschoben, ja, bis zum geht nicht mehr. Und hier sagen wir jetzt auf einmal, nee, also hier musst du jetzt aber wirklich erstmal in die tiefe Theorie einsteigen. Also ich würde dem zumindest mal zugestehen, dass er hier versucht, schnell auf welche Wünsche auch immer zu reagieren.
Das ist, glaube ich, auch der Tenor in unserem Kommentar. Also wir haben dem Board hoch angerechnet, dass er auf jeden Fall kurzfristig was machen möchte. Und wir haben auch verstanden, da könnte man gegebenenfalls auf die Basis for Conclusions verweisen, dass das ja ein Thema ist, das von den Users kam, dass man auf die Interessen der User schnell reagieren wollte. Nur wir lehnen das auch ab, weil das Ergebnis halt nicht das ist, was die User haben wollen. Zumindest nicht so, wie wir das verstanden haben, was die User haben wollen. Und damit läuft halt der Entwurf ins Leere nach unserem Verständnis. Und wir würden auch dieses Thema mit dem Quick Win, das würden wir nicht so nach oben hängen. Wir würden tatsächlich, was ist angefragt worden, was ist geliefert worden, das hängen wir nach oben. Also dass das auseinanderläuft. Da ist was gefragt worden und das Ergebnis, was geliefert wird, ist nicht die Antwort auf die Frage, die gestellt worden ist, sondern ist was komplett anderes mit der Begründung, wir haben keine Definition von Net Debt. Deswegen können wir das nicht machen und deswegen liefern wir hier irgendwas anderes. Aber dann läuft das Amendment halt leer. Ja, wenn mir jemand sagt, ich möchte diesen Quick Fix haben, dann kann ich nicht irgendwie sagen, dann liefere ich dir was anderes, weil diesen Quick Fix kann ich nicht. Dann ist das Amendment halt redundant. Das wäre unsere Auffassung dazu. Und ich finde auch dieses mit dem Targeting für Quick Wins, das liest sich halt komisch. Ich würde halt ich würde nach vorne ziehen, da ist was angefragt worden, es gab eine Intention, was zu überarbeiten und dann hat man festgestellt, man kann es eigentlich gar nicht. Und das relativiert dann eigentlich die Idee des Amendments.
Ich würde vielleicht den Punkt mit den Quick Wins nochmal aufgreifen. Also ich sehe deinen Punkt, Guido, dass man sagt, vielleicht wollen wir auch mal was haben. Ich glaube, der wesentliche Unterschied zu den Quick Wins, die wir hier haben, ist der, dass man sagt, der IASB ist ja ohnehin dran an dem Thema. Also Quick Wins haben wir sicherlich eine ganze Reihe, die wir vielleicht auch mal haben wollen. Aber die Frage ist, gibt es einen Fall, wo wir wissen, dass der IASB schon an einem Projekt dran ist, wo wir sagen, den einen Punkt, den ihr da sowieso bearbeiten müsst, den hätten wir jetzt gerne mal nach vorn gezogen. Denn das ist ja im Grunde genommen das Argument, was wir hier bringen. Ihr seid ja sowieso dran. Ja, gibt es jetzt wirklich die zwingende Notwendigkeit, einzelne Aspekte nach vorn zu ziehen? Losgelöst von der Frage, habt ihr dann überhaupt das geliefert, was eigentlich angefragt wurde? Das war ja Ihr Punkt. Ne?
Frage, woran ist denn der IASB eigentlich? Hat der ein Projekt Liquidity? Weil das darüber, nicht. Wir sagen doch, irgendwo habt ihr das ja auf der Agenda. In welchem Projekt denn? Bei Disclosure Initiative? Oder?
Ja, also aber
gut, das ist ja natürlich, da geht es doch eher um die Frage, wo kürze ich oder wie mache ich das? Aber ja, aber ist das ein Thema? Also ich meine, wir müssen das jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht so herausstellen, dass ich sage hier, das war ja auch eher hier im IFOS-FA, dass wir nicht jetzt gegenüberstellen, ihr seid nur auf der Hälfte stehen geblieben, weil ihr nicht das gemacht habt, was die wollten, deswegen sind wir dagegen, sondern wir sind ja eher grundsätzlich dagegen, weil wir sagen, ihr müsst euch erstmal über eine Sache klar werden. Unser Hauptargument ist doch auch, beim Leasing-Standard habt ihr das nicht gemacht, mit der Reconciliation zum Beispiel. Wie, ja, so habe ich es nämlich verstanden.
Dann ja gut, man hat es vorgeschlagen, hat es dann zurückgezogen, aber das ist ja genau der Punkt, den ja. man adressiert. Man geht hier auf der einen Seite auf User Interessen ein und sagt also Reconciliation of Financing Activities. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, dass die User auch für Leasing Liabilities da auch hätten gerne das gesehen, was man eigentlich letztendlich vom IASB gekürzt hat wieder. Also in dem Sinne, man müsste eigentlich jetzt, und das war glaube ich mein Verständnis mit dem Targeting for Quick Wins, ist eigentlich mal das Grundproblem angehen, wann ich denn überhaupt Überleitungsrechnungen bereitstellen sollte.
Und deshalb warne ich ja davor, also ich mache wieder so eine Art Overengineering. Natürlich kann ich es versuchen, perfekt zu machen, dann muss ich das Leasing muss auch mit rein. So, aber ist das wirklich so relevant für ein Unternehmen, welches relativ wenig Leasing betreibt? Und daher komme ich jetzt wieder mit meinem Management-View, es tut mir leid. Aber wenn ich überlege, was ist denn, vielleicht ist das auch zu sehr die Sicht von Corporates an der Stelle, ja, und das müssen wir dann hier in dem Fachausschuss auch beurteilen, inwieweit wir uns an der Stelle positionieren und welche Sichtweise wir versuchen im stärkeren Maße einzunehmen. Aber wenn ich wirklich versuche, ganz genau auf Basis von Cashflow-Statement das alles abzuleiten, komme ich dazu, dass ich eventuell wieder in einen die Komplexität deutlich erhöhe, bei weniger oder nahezu gleichbleibenden Nutzern für die User. Als wenn ich selber gezwungen bin, mir zu überlegen, was ist mein NetDebt, wie steuere ich mein NetDebt und wie mache ich die Überleitung dazu.
Aber das ist ja eigentlich das, was ich versuchte zu adressieren, ist eigentlich die Frage, will man wirklich jetzt vom Fachausschussseite wirklich das so sehen, dass der IASB wieder hingeht und für jedes einzelne Projekt, für jede einzelne Assets und Liabilities wieder individuell überlegt, ob er hier zu einem Roll-Forward kommen sollte oder nicht? Oder sollte man nicht eigentlich tatsächlich mal versuchen, dem Ganzen irgendwo doch einen gewissen Anker zu geben und zu sagen, also auf der Basis sind sozusagen Roll-Forwards zu erstellen oder mit dem Gedanken?
Dann geht es nicht um Liquidity, sondern nur um die Frage, sollen wir Roll-Forwards machen?
Liquidity, also der Roll-Forward ist nicht primär für die Liquidity.
Nee, aber dann geht es um die Roll-Forwards, nicht um Liquidity. Okay.
Ja, das wäre dann der zweite Punkt. Der zweite Punkt war eigentlich das auch, dass mit diesen Cash-Restrictions, wo man eigentlich auch hingeht, was ja auch schon mal ESMA adressiert hat, oder nicht ESMA, sondern IBA, wo man gesagt hat, also man hat hier eigentlich diese ganzen Asset Restrictions in verschiedenen Standards verstreut, in IAS 16, 38, 40, 41, dann hat man IFRS 7, ja, wo man dann gesagt hat, also eigentlich diese Asset Restrictions sollten doch eigentlich irgendwo, wenn man es die wirklich aus dem Liquidity-Gedanken her veröffentlichen sollte, warum steht das in den IFRS nicht an einer Stelle, dass man sozusagen Asset Restrictions vor dem Hintergrund von Liquidity-Überlegungen veröffentlichen sollte. Warum muss man hingehen und in jedem einzelnen Standard unterschiedliche Formulierungen wählen, die dann auch in der Tat, in der Praxis dazu führen, dass diese Informationen in dem Anhang verstreut sind, wo man zumindest auf aufsichtsrechtlicher Seite schon angemerkt hat, dass man diese Form von Publikation nicht sehr sinnvoll findet.
Jetzt spiele ich mal Teufelsanwalt, dann sollten wir einfach dem Board sagen, bitte sammel die mal alle, hau die alle unter einen Standard, mach ein Paragraphen groß A drunter, wo das drin steht, dann bist du locker. Dann können wir ja sagen, mach das mal so. Ich glaube, das war ja nicht unser Ansatz. Also ich will jetzt auch das Paket nicht wieder aufschnüren. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht sehr wahrscheinlich auch nicht wert. Ich würde einfach nur vorschlagen, dass wir klarer sagen, das scheint uns noch in Gänze nicht überdacht. Wir finden das gut, dass ihr schnell reagieren wollt, aber hier habt ihr wohl mal einen Schnellschuss gemacht und Klammer auf und außerdem erfüllt er ja auch noch nicht mal die Anforderungen, die da von wem auch immer gestellt worden sind, dass man das noch so als Appendix macht. Dass das etwas klarer. Ich glaube, das war am Ende das, was wir aussagen wollten.
Gut. Also damit wir in Richtung, sag ich mal, des Ergebnisses kommen, gehe ich richtig in der Annahme, dass wir mit den Detailantworten kein Problem haben. Also sowohl zu der Frage, wie das mit der Transition ist, wie mit der Frage an sich, ob wir das Amendment als solches ablehnen. Da besteht Einigkeit, sondern es besteht nur die Frage, wie gewichten wir unsere Argumente insgesamt. Das ist der Punkt. Sehe ich das richtig? Und der Vorschlag, den Guido gemacht hat, kann sich der Fachausschuss dahinter versammeln?
Ja. Ja.
Hätten wir eine Mehrheit und dann könnten wir an der Stelle vielleicht die Diskussion etwas kürzen, es sei denn, dass Sie noch einen Punkt haben, den Sie gerne anbringen mögen, aber ich denke, im Sinne, sage ich mal, um das Ding jetzt einfach abzuschließen, denn wir kommen ja an dem Thema über die Principles of Disclosure sowieso irgendwann wieder ganz an dem Thema voran.
Ja. Die nächsten Schritte wären sozusagen dem Fachausschuss in der nächsten Sitzung eine leicht überarbeitenden Entwurf.
Wir können das, glaube ich, umlegen. Ich glaube, wir können es im Umlaufverfahren machen, denn ich meine, wenn insgesamt, deswegen fragte ich gerade, ob hinsichtlich der Beantwortung der Fragen irgendwo ein Dissens besteht, und das schien mir nicht der Fall zu sein, sondern wirklich nur die Gewichtung, dann können wir das tatsächlich auch im Umlaufverfahren machen.
Und das heißt, ich würde dann auch sozusagen den Coverletter für die EFRAG-Stellungnahme auch mit anfügen fürs
Umlaufverfahren. Das wäre hilfreich. Und ich denke, wir würden es dann tatsächlich so machen, also es wäre auch meine Sichtweise, wir würden dann ja bei View 2 auch nach wie vor bleiben, gegenüber EFRAG, würden das in den Coverletter schreiben und würden dann im Zweifelsfall unser Briefchen, was wir an ISB schicken wollen, als Appendix ranhängen. Ja? Gut, dann sind wir mit dem Thema durch. Vielen Dank, Herr Obst. Dann gehen wir in die Mittagspause. Können wir, wie geplant, um 13 Uhr starten? Dann hätten wir 35 Minuten. Machen wir das.